SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Christian Solmecke. Schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie gelten als einer der bekanntesten Anwälte Deutschlands, betreiben in Köln eine Kanzlei mit fast 200 Mitarbeitern und erreichen über Ihren YouTube-Kanal Hunderttausende und schreiben immer wieder übers Recht. Also räumen Sie doch erstmal vorneweg mit diesem Klischee auf, Jura ist trocken.
Ja, tatsächlich ist das Jurastudium sicherlich nicht gerade eins der spritzigsten. Das Klischee stimmt. Wenn man allerdings in der Praxis als Anwalt tätig ist, dann erlebt man natürlich das pralle Leben. Also da sind die irrwitzigsten Fälle mir schon passiert. Und insofern kann ich gar nicht sagen, dass Jura in irgendeiner Weise trocken wäre. Und wenn man dann noch, wie ich jetzt, auf YouTube unterwegs ist als Anwalt, dann ist das sicherlich noch ungewöhnlicher, weil dann muss man sich auch noch mit der ganzen jungen Generation beschäftigen oder darf sich mit denen beschäftigen. Und kommt manchmal selber ins Staunen, aber ja, solche Sachverhalte, die auf YouTube passieren, in den sozialen Medien passieren, die schätze ich dann auch rechtlich ein natürlich.
Ja, Sie haben Ihre kniffligsten Fälle jetzt zusammengefasst in einem Buch, Der Taschenanwalt, darüber wollen wir heute auch sprechen. Und Sie haben sowas wie einen Leitspruch, Sie sagen, das Recht durchdringt jeden unserer Lebensbereiche. Also der Tag ist noch jung, dennoch, wo ist Ihnen das Recht heute schon begegnet, beim Frühstück im Hotel vielleicht?
Zum Glück hatte ich heute mit irgendwelchen Rechtsfragen noch nicht allzu viel Kontakt, außer dass ich vielleicht einen Vertrag abgeschlossen habe mit dem Scooterverleih Lime, mich gefragt habe, darf ich hier in Stuttgart mit dem Lime auf dem Bürgersteig fahren? Darf ich natürlich nicht, sondern ich muss auf dem Fahrradweg fahren. Und da habe ich mir überlegt, wie viele Punkte kriege ich denn, wenn ich jetzt mit diesem Tretroller auf dem Bürgersteig fahre? Also nee, tatsächlich, doch, mir ist auch gerade in der letzten Stunde schon das Recht begegnet.
Und hätten Sie jetzt im Hotel, ich unterstelle mal, Sie haben das nicht getan, aber hätten Sie da die kleine Duschlotion oder Shampoo mitgehen lassen, wären Sie ein Dieb?
Ich wäre ein Dieb, absolut. Ich hätte tatsächlich einen Diebstahl begangen, denn die Sachen sind da zum Duschen und nicht zum Mitnehmen. In meinem Hotel heute Morgen war es allerdings so, dass ich eine große Tube fest an der Wand verankert hatte. Die hätte ich schon rausschrauben müssen, also da gab es nichts zu mitnehmen.
Was sind denn da so die klassischen Fälle? Allein im Hotel gibt es ja wahrscheinlich ganz viel, wo viele Menschen sagen, ach, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich da schon als Dieb gelte.
Also bei der Duschlotion fängt es natürlich an, dass die Leute da was mitnehmen. Aber selbst wenn ich den Apfel vom Frühstücksbuffet mitnehme, dann ist der natürlich nicht dafür gedacht, dass ich mir die Taschen voll mache, um für die Rückreise noch gerüstet zu sein, sondern dass ich ihn dort an Ort und Stelle verzehre. Und es gibt dazu natürlich auch die wahnwitzigsten Urteile, die insgesamt die Urlaubszeit betreffen. Da haben wir wirklich viel erlebt und auch kuriose Urteile teilweise. Das wird die nächste Urlaubssaison sowieso jedem wieder vor Augen führen.
Wobei so ein Beispiel, was Sie gerade jetzt nennen, wegen eines Apfels oder der Klassiker ist doch der Bademantel, der dann gemopst wird. Da zieht doch vermutlich niemand vor Gericht oder doch tatsächlich?
Also tatsächlich ist es so, dass wegen eines Apfels nichts passieren wird. Bei einem Bademantel wäre ich mir da nicht mehr so sicher. Das sind ja hochwertige Produkte und wenn die aus dem Hotel verschwinden, dann ja, setzt das Hotel wahrscheinlich den Bademantel einfach auf die Rechnung und macht es dann über den kurzen Dienstweg. Aber wenn das häufiger vorkommt und die das mitkriegen, würde das auch vor Gericht landen. Selbst wenn ich tatsächlich zugeben muss, Bademäntelfälle hatte ich jetzt in meiner Kanzlei noch nicht.
Die kniffligsten Rechtsfragen Ihrer Karriere beschreiben Sie in Ihrem neuen Buch Der Taschenanwalt. Tja, nur dumm, dass auch ein erfahrener Anwalt schon mal ein Bußgeld kassiert. Wann ist Ihnen das zuletzt passiert?
Das ist mir tatsächlich erst vor kurzem passiert. Da halte ich rechts an, parke, wie das in Köln ja leider schon mal vorkommt, in zweiter Reihe, um meine Hemden aus der Reinigung abzuholen. Die waren aber noch gar nicht fertig. Ich düse aus der Reinigung wieder raus und da steht schon grinsend ein Fahrradpolizist.
Erwischt.
Erwischt. Der kannte mich witzigerweise aus meinem YouTube-Kanal. Ja. Sagt, ach, der Herr Solmecke parkt hier in zweiter Reihe, macht 55 Euro. Da sage ich zu dem Fahrradpolizisten, wieso 55 Euro? Parken in zweiter Reihe kostet doch nur 50 Euro. Ja, sagt er. Aber sie hatten ja Warnblinklicht an und hier war ja gar keine Gefahrensituation. Das kostet 5 Euro extra.
Ach, doof, was?
Ja, hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Das heißt, mein Tipp, wenn Sie in zweiter Reihe parken, dann bitte ohne Warnblinklicht, dann wird es günstiger, zumindest 5 Euro günstiger.
Mit was waren, welchem Schuhwerk waren Sie denn unterwegs? Weil das beschreiben Sie auch. Da kann einem auch einiges passieren. Flipflops zum Beispiel.
Wie sieht's ich hatte aus? Da tatsächlich Turnschuhe an, aber wenn ich mit Flipflops unterwegs bin, ist ja immer die große Frage, darf ich im Sommer mit Flipflops Auto fahren? Tatsächlich gibt es kein Gesetz, was mir irgendwie verbietet, barfuß Auto zu fahren oder mit Flipflops Auto zu fahren. Insofern könnte man erstmal normalen, alles fein. Ich setze mich auch mit Flipflops hinters Steuer. Wenn ich allerdings einen Unfall verursache, dann habe ich in jedem Fall eine Mitschuld. Das heißt, das sollte man sich dann zweimal überlegen, ob man mit Flipflops hinters Lenkrad steigt.
Wie ist es mit dem Handy? Darf ich das Handy benutzen, wenn ich nicht fahre?
Wenn ich Beifahrer bin, kann ich das Handy natürlich nutzen, das ist klar. Wenn ich ansonsten hinterm Steuer sitze, dann darf ich dort das Handy nicht benutzen, wenn eine Ampel der Motor aus ist. Sowas gab es in der Vergangenheit mal, da durfte ich jetzt zum Handy greifen, wenn der Motor aus ist. Aber da sind die Gesetze mittlerweile geändert worden, dass ich dort auch nicht mehr zum Handy greifen darf.
Also angenommen, Sie parken da in zweiter Reihe und wollten Ihre Hemden abholen, wollen noch mal kurz was checken auf dem Handy, das geht dann nicht.
Das geht nicht, weil ich mich dann dort im fließenden Verkehr schon befinde. Da kann ich also nicht ans Handy ran.
Kostet wie viel? Haben Sie die Preise im Kopf?
Die Preise ist da nicht im Kopf. Die ist ehrlicherweise auch im November nochmal geändert worden, letzten November gerade.
Gerade im Straßenverkehr gibt es so viel. Davon über Rot fahren, um der Polizei mit Blaulicht Platz zu machen. Eine knifflige Frage.
Ja, das ist wirklich eine Frage, die mir oft gestellt worden ist. Ich stehe also an einer Ampel, von hinten kommt jemand mit Blaulicht. Ich kann nicht nach rechts und links raus. Was soll ich also machen? Ich bin ja in der Zwickmühle. Und das haben auch die Gerichte schon entschieden. Ich darf dann über Rot fahren, muss vorsichtig und langsam in die Kreuzung reinfahren, dass ich da möglichst keinen gefährde und befinde mich im sogenannten rechtfertigenden Notstand. Denn ja, ich habe die Pflicht ja, dem hinten anrauschenden Blaulichtfahrzeug Platz zu machen.
Nur gerade bei Ampelanlagen sind ja schon mal Blitzer installiert. Ja. Angenommen, genau dann in der Situation werde ich geblitzt. Was mache ich dann?
Ja, genau. Dieses Knöllchen, das kommt dann erstmal zu mir nach Hause geflattert, aber dann muss ich die Situation darstellen und genau mit diesem rechtfertigenden Notstand kommt man aus der Nummer wieder raus. Dann werden die Verantwortlichen prüfen, war da wirklich ein Blaulichtfahrzeug und vielleicht ist das sogar mit auf dem Foto drauf. Dann okay. Kommt man glücklicherweise raus, ohne was bezahlen zu müssen.
Thema Parklücke. Darf ich eine Parklücke freihalten?
Nein, das geht leider nicht. Das machen zwar viele, aber das ist verboten. Denn es ist so, dass wir in der Straßenverkehrsordnung das so geregelt haben, dass derjenige, der zuerst kommt, auch in die Parklücke reinfahren darf. Das geht sogar so weit, dass ich als derjenige, der später kommt, das ist eine Entscheidung vom OLG Naumburg, langsam auf die Person zufahren darf, die da die Lücke frei hält. Aber natürlich nicht so, dass ich sie gefährde und sie aus der Parklücke langsam rausdrängen darf. Denn Freihalten von Parklücken ist in Deutschland nicht erlaubt.
Haben Sie so eine Situation schon mal beobachtet?
Ich habe ehrlicherweise, wenn dann jemand in der Parklücke stand, immer den Kürzeren gezogen. Ich wollte es nicht drauf ankommen lassen und mich nicht auf OLG Naumburg von 1997 berufen. Ob das jetzt heute tatsächlich jedes andere Gericht noch so sieht, weiß ich nicht. Aber dieses eine Urteil jedenfalls habe ich gefunden.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer hören gut zu und denken mit Anwalt Christian Solmecke bei uns in SWR1-Leute. Vielleicht können Sie Michael Schramm aus Waldürn-Altheim die Nachfrage direkt beantworten, weil er sagt, ja, ich habe jetzt gerade Ihre Aussage zum Besetzen einer Parklücke gehört. Wenn ich diese Person langsam und vorsichtig mit meinem Auto herausdrängle, begehe ich doch eine Nötigung. Welches Vergehen wiegt jetzt schwerer?
Tatsächlich hatte das Oberlandesgericht Naumburg sich dazu zu äußern und hat gesagt, dass in dem konkreten Fall, wo jemand ganz langsam reingefahren ist und den ganz langsam zurückgedrängt hat, keine Nötigung vorlag. Aber tatsächlich würde ich keinem empfehlen, jetzt Menschen, die illegalerweise eine Parklücke freihalten, dann immer rauszudrängen. Denn was langsam ist, ist
genau,
Frage des Einzelfalls.
Definieren Sie mal ganz langsam.
Genau.
Da entscheidet dann jeder Richter wahrscheinlich auch wiederum anders. Aus Karlsruhe schreibt uns Ilka Becker, bin gestern in einer Straße mit einer ausgeschilderten Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde, zugegebenermaßen laut Tacho 35 gefahren und wurde von rechts von einem Pedelec-Fahrer überholt. Fahrradfahrer haben keine Kennzeichen, können somit auch nicht über einen Blitzer erfasst werden. Mit welcher Strafe müsste aber ein zu schneller Radfahrer rechnen im Falle einer Kontrolle? Der Gedanke ging mir da durch den Kopf. Er hat's recht.
Sie hat recht und er muss mit der gleichen Strafe rechnen, mit der auch ein Autofahrer rechnen muss, wenn es also dafür jetzt ein Bußgeld gibt, weil zu schnell gefahren ist, je nachdem wie schnell der Pedelec-Fahrer war, kriegt auch der Pedelec-Fahrer entsprechend das Bußgeld aufgebrummt. Da macht es keinen Unterschied, ob ich ein Mofa, ein Auto oder eben ein Pedelec fahre.
Aus Baden-Baden schreibt, Jörg Kujak hatte neulich eine vertrackte Situation. Eine Rechts-vor-Links-Einmündung, rechts kommt einer raus, fährt aber rückwärts an der Vorfahrt oder nicht? Das war echt knifflig.
Das war knifflig, aber in § 8 der Straßenverkehrsordnung ist selbst sowas geregelt. Das heißt, derjenige, der von rechts kommt, darf auch rückwärts entsprechend rausfahren. Allerdings wäre er nur dann vorfahrtsberechtigt, wenn er langsam und sehr vorsichtig in die Kreuzung reinfährt.
Aus Winnenden schreibt uns Melanie, man darf ja im Straßenverkehr 0,5 Promille haben. Darf ich das Bier oder die Dose Sekt auch beim Autofahren zu mir nehmen? Gibt es dafür ein Gesetz?
Es gibt jedenfalls kein Gesetz dagegen. Das ist ja viel, viel wichtiger. Ja. Das heißt also, ich darf das. Ich darf mir ein Piccolo genehmigen, während ich im Auto sitze. Das ist tatsächlich möglich. Und das würde wahrscheinlich die Polizei provozieren, die mich dann anhält, wenn ich die mit einem Gläschen Sekt morgens begrüße. Aber rechtlich ist das zunächst mal in Ordnung. Man sollte nur wissen, dass die 0,5-Promille-Grenze natürlich gilt. Aber wenn ich mit diesen Promillewerten, die erstmal erlaubt sind, aber dann noch einen Unfall baue, dann habe ich immer eine Mitschuld. Also insofern bitte nicht unbedingt an die Maximalgrenze rangehen.
Wenn wir jetzt gerade bei der Polizeikontrolle und Alkohol sind, wie ist das? Muss ich ins Röhrchen pusten, wenn mich die Polizei auffordert?
Nein, das muss ich erstmal nicht. Keiner muss sich einer Straftat selbst belasten oder selbst überführen. Das ist ein großer Grundsatz in Deutschland. Das heißt, wenn ich betrunken Auto gefahren bin, dann wäre das eine Straftat. Da muss ich also nicht mitmachen, wenn die Polizei das von mir verlangt. Hat aber den Nachteil, dass die Polizei neuerdings auch ohne richterliche Anordnung mich dann bitten kann, mit zur Blutentnahme zu kommen. Ist dann im Zweifel aufwendiger. Das müsste man mitmachen, aber ins Röhrchen pusten muss ich nicht.
Christian Solmecke bei uns, NSWans Leute. Sie beantworten die kniffligsten Rechtsfragen und ich habe so manches Mal gestaunt beim Lesen Ihres Buchs Der Taschenanwalt. Und wie ist es? Darf ich Sperrmüll, der an der Straße steht, mitnehmen? Ich war erschrocken, ich habe es gemacht und?
Ja, ich besuche Sie im Knast.
Ja.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber tatsächlich, man denkt immer, der Sperrmüll, da möchte doch jemand was wegwerfen, der will das doch nicht mehr haben,
klar,
der gibt doch sein Eigentum auf. Wir haben sogar ein Wort für diese Eigentumsaufgabe, das nennt sich Dereliktion, ist die juristische Fachbezeichnung dafür.
Ist doch nachhaltig, wenn man es mitnimmt.
Genau, aber die Wahrheit ist, man möchte vielleicht gar nicht sein Eigentum aufgeben, sondern man möchte es abgeben, nämlich ans Sperrmüllunternehmen und dem soll das Eigentum gehören zur Vernichtung, denn ja, wir hatten letztens noch einen Fall eines berühmten Künstlers in Köln, dem ist sein Mülleimer umgefallen, dann besucht den jemand, der findet da ein altes Kunstwerk, denkt sich, ja, ist doch aus dem Müll gefallen und gab es einen richtig dicken Prozess und er musste Schadenersatz zahlen.
Damals, ne?
Genau, und er musste Schadenersatz zahlen, weil er dem Herrn Richter das aus dem Müll gefischt hat.
Er wollte es dann aber verticken, das war
er. Er wollte es auch noch verticken, genau, aber auch beim Sperrmüll ist es so, wenn ich den Sperrmüll behalte, wäre es theoretisch ein Diebstahl, aber es macht natürlich keiner was.
Ab wann ist es verjährt, wann bin ich raus?
Der Diebstahl verjährt innerhalb von, ich glaube, 3 oder 5 Jahren. Dann wäre ich dann auch da wieder raus. Aber ich habe noch keinen einzigen Fall erlebt, wo da was passiert wäre.
Ja, aber sehr interessant, dass es tatsächlich so gewertet wird. Viele Fragen erreichen uns von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Und Marc schreibt uns, wurde neulich circa 25 bis 30 Meter nach einem Ortsschild von einem stationären Blitzer geblitzt. Muss der denn nicht weiter entfernt stehen? Oder wie sieht da die gesetzliche Lage aus?
Also 25 bis 30 Meter finde ich zu knapp. Es gibt in den einzelnen Bundesländern Abstandsgrenzen, in wann nach einer geschlossenen Ortschaft eben ein Blitzer stehen darf. In Baden-Württemberg sind es, meine ich, 150 Meter. Das heißt, und die schwanken zwischen 75 Meter und 250 Meter. Das heißt, diese 25 Meter dürften definitiv zu knapp sein. Da kann man sich gegen wehren. Und dann würde ich auch Einspruch gegen den Bußgeldbescheid erheben und sagen, Leute, das war zu knapp. Ich kann nicht auf eine Vollbremsung machen, nur weil ich den Ort verlassen habe.
Aus Stuttgart hat uns Franklin Fuhrmann geschrieben, Handynutzung auf dem Fahrrad, das Stichwort. Ist das Herausnehmen bzw. in der Hand halten auf dem Rad schon ein Verstoß?
Leider ja. Ich darf also das Handy auf dem Fahrrad nicht in der Hand halten. Wenn ich vom Straßenverkehr abgelenkt werde, darf ich nicht mal drauf rumtippen auf dem Handy, wenn ich es in der Halterung habe. Wenn ich nur ganz kurz drauf gucke, würde das allerdings funktionieren. Was aber in dem Zusammenhang auch sehr häufig gefragt wird, ist, ob ich das Handy denn nehmen darf, um was zu hören, nämlich Musik zu hören.
Und schreibt da auch noch. MP3-Player in der Hand halten und SWR1 Versuche einzustellen. Es ist okay.
Nein, das wiederum nicht. SWR1 sollte ich einstellen, bevor ich losfahre, dann die Kopfhörer rein, dann losfahren. Und das darf ich. Nur die Kopfhörer dürfen nicht so laut sein, dass ich Warnsignale nicht mehr höre, dass ich beispielsweise Martinshorn nicht mehr höre oder andere, die mir was zurufen, nicht mehr höre. Aber leise Musik hören auf dem Fahrrad, das ist erlaubt.
Und wenn ich mit dem Handy erwischt werde auf dem Fahrrad, muss ich das dann der Polizei aushändigen? Wie ist das?
Grundsätzlich nur dann, wenn die Polizei irgendeine Straftat auf dem Handy selbst vermutet. Ansonsten hat sie jetzt nicht unbedingt viel mit dem Handy zu tun. Aber ich muss es aushändigen, wenn jetzt zum Beispiel vermutet wird, ich habe ja jemanden fotografiert, den ich nicht fotografieren durfte. Ich muss allerdings nicht die PIN bekannt geben, denn auch da gilt wieder dieser Grundsatz, dass sich niemand selbst belasten muss. Dann muss die Polizei schon selber versuchen, das Handy zu knacken, wenn sie darauf irgendetwas vermutet.
Aus Eggingen schreibt Thüren Schätz, wie läuft das rechtlich ab, wenn ich auf der Autobahn einen Motorschaden bekomme, es aber keinen Pannenstreifen in der Nähe gibt und ich noch zur Hälfte auf der Straße stehe und mir einer reinfährt. Wer hat dann Schuld? Grüße an Chabo, den YouTuber, dem es neulich nämlich passiert ist.
Ich meine nämlich den Fall zu kennen, dass es letzte Woche passiert, einem großen YouTuber in Deutschland, dessen Auto ist stehen geblieben. Da wird man zunächst mal klären müssen, hat er eine Schuld daran, dass sein Auto mitten auf der Autobahn stehen geblieben ist? Und man werde überprüfen, gab es vorher Anzeichen, dass da irgendwie ein Ölschaden ist, hat es schon getropft. Wenn das alles nicht der Fall ist, hat er dort erstmal keine Mitschuld, aber er hat sich dann auf den Mittelstreifen begeben, musste dann allerdings schon in Richtung der ankommenden Autos laufen und die warnen. Das wäre noch seine Pflicht gewesen, damit er hier nicht in die Schuld kommen kann. Erstmal war es so, dass in dem konkreten Fall die auffahrende Autofahrerin Bußgeld zahlen musste. Die Polizei ging also davon aus, dass sie Schuld hat und eben nicht verpasst hat und aufgefahren ist.
Darf man während der Arbeit im Internet surfen? Christian Solmecke, Sie haben sich als Anwalt auf Fragen rund ums Internet und die IT-Branche spezialisiert. Gibt es da eine eindeutige Antwort?
Die erste Antwort sollte man im Arbeitsvertrag suchen. Da ist oft was geregelt. Manchmal gibt es auch irgendeine Betriebsvereinbarung. Da ist auch oft geregelt, ob man das darf oder nicht darf. Und dann kann man auch schauen, was ist denn so Usus im Betrieb? Was ist betriebliche Übung? Darf ich das oder darf ich es nicht? Die Grundregel ist natürlich, wenn es nicht erlaubt ist, ist es erstmal verboten. Denn ich schulde natürlich meine gesamte Arbeitskraft dem Chef. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch lustig SWR1 nebenbei höre oder mir Nachrichtenseiten durchlese, ist das erstmal verboten. Was mir nicht verboten werden kann, ist, dass ich mein Handy dabei habe, in den Pausen im Internet surfe, auf meinem eigenen Handy. Das ist auf jeden Fall erlaubt.
Weil Sie gerade sagen, ja, bei der Arbeit Radio hören verboten. Gab es da tatsächlich schon mal Urteile?
Es gibt natürlich die Weisungsbefugnis des Chefs und wenn der sagt, ihr dürft hier kein Radio hören, dann gilt das, weil er der Meinung ist, dass ich hier aus meiner Konzentration gestört werde. Er kann es allerdings nicht willkürlich machen. Er muss schon Anhaltspunkte dafür haben, dass Radio hören bei der Arbeit tatsächlich schaden kann. Und da sind wir doch einer Meinung, das schadet niemals.
Nein, auf keinen Fall. Das trägt zur Gesunderhaltung natürlich bei, ist doch klar. Wie ist es denn mit E-Mails checken während der Arbeitszeit? Gibt es da Vorgaben?
Da gilt im Prinzip das Gleiche wie es für Surfen, was aber da fast noch die häufigere Frage ist, inwiefern darf der Chef in meine beruflichen E-Mails reingucken? Und da kommt es dann darauf an, ob der Chef in einer Regelung hat, diese E-Mails sind rein zu beruflichen Zwecken zu nutzen. Das vergessen viele Unternehmen. Und in dem Moment, wo mir der Chef erlaubt hat, meine berufliche E-Mail-Adresse auch zu privaten Zwecken zu nutzen, darf er da nicht mehr reingucken. Das ist ein großes Problem für viele Unternehmer. Ganz schwierige Frage, die immer wieder auftaucht in der Beratung.
Könnt mir vorstellen, die Frage, sind Schreiben per E-Mail rechtsgültig? Die trifft sie auch immer wieder.
Absolut. Viele Menschen bekommen eine Abmahnung per E-Mail und da heißt es dann, ja, die kann ja nicht rechtskräftig sein, die ist ja nur per E-Mail bekommen. Das stimmt aber nicht. Denn auch eine E-Mail ist ein Dokument, ist ein Beweisstück, was ich vor Gericht verwerten kann. Und da wird dann manchmal über den Zugang gestritten, wann war eine E-Mail wirklich in meinem Briefkasten. Aber es gibt sogar die Pflicht, das haben Gerichte entschieden, dass ich meinen Spam-Ordner durchgucken muss, was da so drin war. Das ahnen viele auch nicht. Also insofern, E-Mail sind auch im Rechtsverkehr eine Nummer, die ich beachten muss.
Ein Thema, wovon immer wieder zu hören ist, Überwachung während der Arbeit. Da gibt es dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die per Kamera überwacht wurden tatsächlich. Also da gibt es in der Rechtsprechung viele Fälle. Wie ist es denn? Darf der Chef die Chefin überwachen?
Also ganz klar, erstmal eine heimliche Überwachung ist nicht möglich. Jedenfalls nicht ohne irgendeinen Verdacht. Und wenn ich eine offene Überwachung habe, muss das kommuniziert werden mit den einzelnen Mitarbeitern, dass man hier zu Zwecken nicht der Mitarbeiter, Überwachung, sondern des Diebstahls im Geschäft solche Kameras einsetzt, muss dann auch ganz genau mit den Mitarbeitern besprochen werden. Das ist wirklich ein sehr heikles Thema und das ist mit der Datenschutzgrundverordnung, die wir seit 2018 haben, nochmal strikter geworden.
Wie sieht es aus mit Postings in den sozialen Netzwerken? Darf es dann Kündigungen geben?
Ja, wenn ich meinen Arbeitgeber da beleidige, dann muss ich leider sagen, schlägt auch das Private aufs Arbeitsrechtliche durch. Denn ich habe schon eine Treuepflicht dem Arbeitgeber gegenüber, die auch bis in den privaten Bereich reinwirkt. Wenn ich beispielsweise in meinem Facebook-Profil drinstehen habe, dass ich bei Porsche arbeite und dann aber gleichzeitig in den sozialen Medien über Porsche ablästere als Beispiel, dann wird meine eigentlich grundrechtlich garantierte Meinungsfreiheit wieder eingeschränkt durch die Treuepflicht gegenüber dem Arbeitgeber und die gilt dann auch im Privaten. Wenn man nicht sieht, dass ich dort arbeite bei einem bestimmten Arbeitgeber, kann das nochmal anders sein, aber es gab schon Kündigungen genau wegen solcher Sachverhalte.
Genau, und damit wir es jetzt rechtlich richtig machen, müssen wir auch noch sagen, es gibt auch noch andere große Hersteller von Autos, damit wir nicht nur einen Hersteller
richtig,
nennen.
Richtig, aber ich muss auch sagen, Porsche ist mir deswegen eingefallen, weil es ein konkreter Fall war, wo jemand über seinen Arbeitgeber gelästert hat und entlassen worden ist.
Jede dritte Ehe wird nach wie vor geschieden, auch wenn Ehen tendenziell länger halten. Christian Solmecke, auch darüber könnten Sie wohl ganze Bücher veröffentlichen, Scheidungsfragen. Sie lesen gerade direkt nach bei Ihnen im Taschenanwalt. Also Sie beginnen da dieses Kapitel mit, wer darf eigentlich wen heiraten und was ist mit Mehrfachehen aus dem Ausland? Also wie ist das zu verstehen, wer darf wen heiraten?
Ja, die Frage ist natürlich, ab wann darf ich in Deutschland heiraten? Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich 18 volljährig sein muss in Deutschland, wenn ich jemanden heirate. Und natürlich, wer darf wen heiraten? Da geht es auch um die Frage, darf ich hier in Deutschland mehrere Menschen heiraten? Auch da muss man ganz deutlich sagen, in Deutschland ist das verboten. Aber wenn Sie ansprechen, was ist denn mit Menschen, die im Ausland mehrere Personen geheiratet haben.
Da gibt's darf ja das anerkannt werden?
Unterschiedliche Gesetze, genau. Und das wird anerkannt hier in Deutschland. Allerdings muss man dann wiederum sagen, hat das andere Nachteile. Man kann dann nicht eingebürgert werden als Deutscher, wenn man sagt, dieses Prinzip der polygamen Ehe widerspricht so unserem Grundgedanken, dass eine Ehe einfach nur zwischen zwei Personen stattfindet in Deutschland, dass man dann hier keine Einbürgerung bekommt, wenn man im Ausland da mit mehreren Frauen oder Männern verheiratet ist. Meistens ist ja ein Mann mit mehreren Frauen.
Gibt es andersrum auch?
Es gibt es im Ausland andersrum auch, aber der Grundsatz ist tatsächlich, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Im Ausland, wohlgemerkt. Also in Deutschland ist es verboten.
Warum Standesamt, fragen Sie, geht es nicht durch den Kapitän auf dem Traumschiff?
Das möchten natürlich viele, weil das Traumschiff da die Menschen und Florian Silbereisen vielleicht auch die Menschen fasziniert. Naja, es ist einfach im Gesetz geregelt, dass man vor dem Standesamt hier in Deutschland heiratet. Das heißt, dass der Kapitän zwar in anderen Ländern einen trauen darf, aber in Deutschland ist das einfach nicht so. Da ist das dann vielleicht eine Showzeremonie oder ich heirate auf einem Schiff mit einer Flagge der Bahamas. Und dann müsste man allerdings schauen, inwiefern die Ehe dann hier auch anerkannt werden kann. In Deutschland ist es jedenfalls nicht möglich, sich von einem Kapitän trauen zu lassen. Ist ein Trugschluss, den der ein oder andere vielleicht im Hinterkopf hat.
Las Vegas war doch früher so ein großes Ding.
Ja, genau. Da kann man ja sogar im Minutentakt heiraten, sich aber auch im Minutentakt wieder scheiden zu lassen. Aber auch da ist es natürlich so, solche Sachen hier anerkennen zu lassen, ist jedenfalls nicht simpel.
Dann geht man natürlich mit der Ehe Rechte und Pflichten ein. Wie ist es? Muss ich die Schulden des Ehemanns übernehmen?
Da habe ich eine gute Nachricht erstmal. Jeder geht eigene Verpflichtungen ein, wenn er etwas kauft in der Ehe. Ich muss also nicht die Schulden meines Ehemanns begleichen. Es sei denn, es sind Gemeinschaftsanschaffungen. Man hat also gemeinsam beschlossen, wir kaufen uns jetzt hier zu zweit das neue Sofa. Dann könnte es tatsächlich sein, dass ich dafür auch mit in die Haftung kommen kann. Kauft sich aber der Ehemann nur für sich ein neues Handy und zahlt es nicht, dann kann das Geld nicht bei der Ehefrau eingetrieben werden.
Sexualität spielt auch immer wieder eine Rolle vor Gericht. Habe ich einen Anspruch auf Sex, wenn mein Partner sich weigert, ist eine Frage da.
Theoretisch schon. Also theoretisch ist die Ehe
ihr
so...
Ihr Grinsen müsste man gerade auch gucken sich das Video dazu an.
Also theoretisch habe ich einen Anspruch auf Sex. Die Schwierigkeit liegt nur darin, diesen Anspruch nachher auch durchzusetzen, weil die Durchsetzung von Ansprüchen, wenn sich der Partner dann weiter weigert, erfolgt normalerweise durch den Gerichtsvollzieher. Und da ahnt man schon, man möchte das nicht, dass der Gerichtsvollzieher das dann durchsetzt. Also abstrus, dieser Gedankengang. Aber wir Juristen sind ja immer sehr formalistisch. Deswegen muss ich sagen, ja, theoretisch hat man diesen Anspruch. Bei der Durchsetzung nachher wird es aber schwierig.
Was ist, wenn mein Partner das Geschlecht angleicht? Kann ich dann die Ehe aufheben lassen? Damit haben Sie sich beschäftigt.
Damit habe nicht ich mich beschäftigt, sondern das Bundesverfassungsgericht, und zwar schon im Jahre 2008. Und das hat klar gesagt, nein, annullieren kann man deswegen eine Ehe nicht, was natürlich jederzeit möglich ist, dass wenn wir eine Form der Transidentität haben und der Mann sich als Frau fühlt oder zu einer Frau wird, dann oder schon immer eine Frau war, dann kann man tatsächlich diese Ehe scheiden lassen, weil man sagt, mit diesem Menschen möchte ich nicht mehr zusammenleben, aber eine Annullierung ist auf keinen Fall möglich.
Wann ist eine Annullierung möglich?
Ja, da gibt es tatsächlich verrückte Vorschriften, auch im BGB, dass man eine Ehe annullieren kann, wenn sie im Zustand der Nichtzurechnungsfähigkeit geschlossen worden ist. Da fragt man sich, was sollen das für Menschen sein? Und in den juristischen Kommentaren steht dann, ja, falls die Ehe in einem Zustand der Hypnose geschlossen worden ist. Aber das ist ja eher selten der Fall. Und tatsächlich gibt es auch so gut wie gar keine Fälle dazu. Aber den Paragraphen, die gibt es auf jeden Fall.
An Britney Spears muss ich da gerade denken. Passt das bei ihr?
Ja, wie das war das? Könnte passen. Ich glaube, die war betrunken, als sie die Ehe eingegangen ist. Dann könnte man da genau diesen deutschen Paragraphen ziehen, wenn sie nicht nach amerikanischem Recht geheiratet hätte.
Wie ist es, Thema Ehevertrag, muss der Ehevertrag vor der Ehe geschlossen werden?
Das ist tatsächlich ein weit verbreiteter Irrtum, denn Eheverträge kann ich bis kurz vor der Scheidung theoretisch schließen. Da kann ich vieles regeln, bis an den Rand der Sittenwidrigkeit. Natürlich immer dann, wenn ein Partner unangemessen benachteiligt wird und alles nur auf Kosten eines Partners abgewälzt wird, dann gilt der Ehevertrag nicht. Aber zeitlich gesehen kann ich den Ehevertrag auch noch schließen, wenn ich mitten in der Ehe bin.
Dann ist das auch noch ein Thema, was viele sicherlich beschäftigt. Wie ist es mit dem Namen nach der Scheidung? Manche nehmen ja den Nachnamen des anderen an.
Der bleibt dann auch der angenommene Name. Und da gibt es einen ganz interessanten Fall aus der Promi-Welt. Es gibt den Mallorca-Sänger Michael Wendler. Der heißt eigentlich nicht Wendler, sondern Skowronek, hat eine Frau Norberg irgendwann mal geheiratet, hat sich von Frau Norberg scheiden lassen, hat dann im Jahr 2020 die junge Laura Müller geheiratet. Und Laura Müller heißt jetzt Norberg, so wie die Ex-Frau von...
Na, da freut sich die erste Frau Norberg wahrscheinlich ganz besonders.
Und der Gag ist, wenn jetzt der Michael Wendler oder Michael Norberg noch häufiger heiraten würde, weil er sich jetzt auch von Laura Müller trennen würde, würden die auch alle Norberg heißen, die weiteren Frauen. Aber die erste, ja, der passt es zwar nicht, aber sie kann sich nicht dagegen wehren.
Was für delikate Fälle haben Sie denn gerade aus dem Bereich Sexualität? Gibt es ja auch immer wieder abstruse Geschichten.
Ja, da fällt mir tatsächlich eine abstruse Geschichte ein. Wir sind ja eigentlich spezialisiert auf Medienrecht und Urheberrecht und sind da, glaube ich, auch ganz gut anerkannt. Und dann hatte ich einen Anruf von einer Domina. Das wunderte mich, weil das jetzt nicht zwingend meine unmittelbare Klientel ist. Wir haben viele Unternehmer, teilweise auch Verbraucher, aber das war jetzt mal wirklich ein neues Geschäft. Und sie sagte, Herr Solmecke, ich habe hier eine Webseite und auf dieser Webseite werbe ich mit einem Video. Sie war da zu sehen, sie war auch angezogen, aber sie hatte so Lackschuhe, so große Lackschuhe an und ein Mann, ihr Sklave, leckte die sauber. Und sie fand das als Ausdruck hoher Kreativität, den sie geschaffen hatte, und machte für sich Werbung. Und eine Konkurrenzdomina hatte genau dieses Video geklaut und sagte, Herr Solmecke, das ist doch eine Urheberrechtsverletzung, muss ich sagen. Ja, das ist eine Urheberrechtsverletzung. Wir mussten dann die andere Domina abmahnen und die hat dann auch das Video von der Seite genommen.
Ihr Spezialgebiet, die IT-Branche, das Thema Internet. Wir wollten darüber sprechen, wann ist eine Website vor Abmahnungen sicher?
Naja, vor allen Dingen dann, wenn man nichts klaut von anderen Websites. Das heißt, wenn ich die Texte selber geschrieben habe, wenn ich die Fotos selber gemacht habe oder zumindest wirksam eingekauft habe, kann mir schon nicht mehr so viel passieren. Dann sollte ich mich doch drum kümmern, dass ich ein ordentliches Impressum auf meiner Webseite habe. Da gibt's Rechtstextgeneratoren. Ne? Dann kann ich so ein Impressum zusammenklicken. Naja, und wenn ich Daten meiner Nutzer in irgendeiner Weise verarbeite, noch eine Datenschutzerklärung, dann bin ich schon relativ safe.
Wobei ja viele Kanzleien inzwischen unterwegs sind, um nur zu gucken, wen man wie abmahnen kann. Da gibt es ja Beispiele, wenn Menschen was im Internet verkaufen wollen und dann Fotos reinsetzen. Was ist da ein guter Hinweis?
Auch da gilt natürlich, wenn ich im Internet was verkaufen möchte, bitte selber die Fotos anfertigen. Auch da nicht die Hersteller Fotos nehmen von dem Turnschuhhersteller, dessen Turnschuh ich jetzt gerade verkaufen will, sondern dann eben zum Smartphone greifen, kurz den Auslöser drücken und das Foto verwenden, was ich selber gemacht habe. Dann passiert eigentlich auch nicht viel.
Weil wie teuer kann das im Ernstfall dann werden?
Ach, das kommt immer drauf an. Die nehmen so pro Foto zwischen 500 und 1000 Euro. Und jetzt habe ich letztens einen Fall gehabt, da hatte jemand direkt 20 Fotos verwendet von allen möglichen Seiten. Dann waren wir da wirklich bei Dimensionen von 200.000 Euro. Ich habe es runtergehandelt bekommen auf 5000 Euro, ja. Aber die sind erstmal hoch rangegangen, Wahnsinn, die Gegenseite. Ne? Und da schlotterten die Mandanten schon mit den Knien.
aus St. Leonroth kommt eine Nachfrage zu diesem Thema von Otto Münch und sagt, ja, wie ist das? Kann ich gegen eine ungerechtfertigte und vor allem anonyme negative Bewertung im Internet, kann ich da vorgehen? Sprich, was würden Sie machen, wenn Sie von anonym im Internet lesen würden? Schlechter Anwalt, hat keine Ahnung, will nur abzocken, nicht zu empfehlen.
Also dann würde ich zunächst mal sagen, der war nie Mandant bei mir, kann sich also gar kein Urteil über mich erlauben, dann wäre die Bewertungsplattform beispielsweise Google dran, zu klären, war der Mandant oder nicht, müsste sowas wie so ein Mini-Richter spielen. Und wenn dann der Bewerter sich nicht mehr meldet bei der Bewertungsplattform, dann muss gelöscht werden. Das ist eine BGH-Entscheidung, die sogenannte Google-Blogspot-Entscheidung. Da gibt es mittlerweile sehr viele Urteile, das auch in unserer Spezialgebiete, Bewertungen im Internet löschen zu lassen, denn da wird wirklich viel Schmu gerade mitgetrieben.
Sie waren, glaube ich, einer der Ersten, der sich mit diesem Thema Internet auseinandergesetzt hat. Was ist da so ein ganz besonders spektakulärer Fall gewesen?
Also es war eigentlich nicht ein Fall, sondern so ein Massenphänomen, was ich schon seit 12 Jahren mache. Ich vertrete fast 70.000 Menschen gegen die deutsche Film-, Musik- und Spieleindustrie. Das sind meistens Kinder, die Eltern sind dann aber abgemahnt worden, die Musik im Internet getauscht haben. Meinetwegen, also angefangen hat das alles mit einer Madonna-CD. Und damals gab es da noch Hausdurchsuchungen bei den Eltern. Das ist zum Glück heutzutage nicht mehr so. Aber am Tag habe ich immer noch so 20, 30 Mandanten, die abgemahnt worden sind. Und die sollen so rund 1.500 Euro für eine Musik-CD zahlen. Ja, man sollte diese Tauschbörsen nicht nutzen. Bei Musik ist es auch schon zurückgegangen, dank Spotify, Apple Music und Co. Aber bei den Filmen sehen wir schon noch viele Kinofilme, die aktuell getauscht werden.
Weil Sie gerade Kinder ansprechen, da denke ich sofort an Cybermobbing. Das gibt's natürlich auch. Haben Sie da Fälle?
Natürlich, also Cybermobbing ist nach wie vor ein Thema. Damit hat sogar meine Anwaltskarriere vor 16 Jahren begonnen. Da war ein 14-Jähriger, der ist so gemobbt worden von seinen Mitschülern, dass sein Gesicht wie so eine Freddy's Nightmare-Maske aussah. Mit so dicken Pickeln haben die dem da mit Photoshop drauf montiert. Und wir haben den Tätern dann die Polizei auf den Hals geschickt. Die waren zwar erst 13, deswegen noch nicht strafmündig, aber das hat nachhaltig Eindruck gestunden. Und danach haben die jedenfalls keinen mehr gemobbt.
Sie sind auch Vater eines Sohnes. Mhm. Morgen ist Vatertag. Wie werden Sie den feiern oder sich feiern lassen?
Ich werde das tatsächlich bei uns, wir haben ein kleines Ferienhäuschen in Holland an der Küste von Köln, sind das so 3 Stunden Autofahrt. Und ich werde es zusammen mit meinem Sohn feiern. Auf dem Kiteboard. Ich versuche nämlich gerade mir Kitesurfen beizubringen.
Oh, Respekt. Wie weit sind Sie?
300 Meter kann ich schon fahren, dann falle ich ins Wasser. Das ist aber auch erst meine 6. Stunde gewesen. Und die holländische Nordsee hat aktuell 12 Grad Wassertemperatur. Man muss also schon einen dicken Neopren anziehen. Ansonsten bibbert man da ein bisschen, aber freue ich mich drauf. Mein Sohn kann es schon ein bisschen besser mit seinen 14-Jährchen. Der saust hin und her. Ich versuche es gerade zu lernen.
Guten Wind und viel Spaß wünsche
Dankeschön.
Ich. Danke für den Besuch in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.